Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ralf Füchs, geschäftsführender Gesellschafter des Zentrums Liberale Moderne in Berlin. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Was haben Sie denn gedacht, als jetzt die Nachricht kam, dass Donald Trump also nicht nach Dänemark reist, weil er Grönland nicht kaufen darf? Hat er doch den Besuch glatt abgesagt.
Ich dachte, es geht immer noch tiefer. Also wenn man denkt, jetzt ist die Grenze erreicht, dann gibt es immer noch eine, die er überschreitet. Könnte sagen, er denkt immer noch als Immobilienmakler. Aber es gibt natürlich historisch schon einen Bezug. Die USA haben ja mal Alaska von den russischen Zaren gekauft. Und ich glaube, das würden die Russen heute gerne wieder rückgängig machen. Aber die Zeit ist eben vorbei.
Ja, man kann aber einige Inseln kaufen, glaube ich. Wenn man so Insel googelt, gibt es Angebote. Aber Grönland steht halt nicht zum Verkauf. Die Frage ist, ja, was wäre sozusagen der Gewinn? Der Gewinn wäre Einfluss, Macht, geopolitische Ideen.
Natürlich hat Grönland hat eine sehr große sicherheitspolitische Funktion. Gerade wenn es jetzt ein neues nukleares Wettrüsten geben sollte, ist das als eine Frühwarnstation und möglicherweise auch als eine Raketenbasis gegenüber Russland von einer großen strategischen Bedeutung. Man kann auch darüber spekulieren, ob Trump auf die Rohstoffe scharf ist, die frei werden, wenn die Grönlandgletscher schmelzen. Aber ich halte das Ganze ist einfach eine Absurdität. Also ich muss darüber nicht sehr viel ernsthaft, glaube ich,
nachdenken. Verstehe, wir schmunzeln gemeinsam. Ralf Füchs hier zu Gast. Wir werden diesen Tag sortieren und gleich gucken wir auf den Flughafen Leipzig-Halle. Dort nämlich findet heute die erste nationale Luftfahrtkonferenz statt. Ralf Füchs ist zu Gast in dieser Stunde, war 21 Jahre lang Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, hat dann das Zentrum für liberale Moderne gegründet und ist jetzt dessen Chef. Am Flughafen Leipzig-Halle findet heute die erste nationale Luftfahrtkonferenz statt. Dort wird die Bundeskanzlerin sein, auch die Minister für Verkehr und Wirtschaft. Alle sind dort mit einem klaren Ziel. Sie wollen nämlich die deutsche Luftverkehrsindustrie wettbewerbsfähiger und gleichzeitig aber auch umweltverträglicher machen. Warum wird über das Fliegen so viel diskutiert? Natürlich, weil es klimaschädlich ist. Und wir haben heute früh mit Jens Friedrichs gesprochen, der das Institut für Flugantriebe und Strömungsmaschinen an der Technischen Universität Braunschweig leitet und haben gefragt, ob es denn nicht sein könnte, dass gerade die Flugscham, die jetzt in uns allen wohnt, zum Motor der Innovation wird.
Die Flugscham-Diskussion als solches entwickelt natürlich keine neuen Flugzeuge. Was sie tut, ist, meiner Ansicht nach, sie ist in der Lage, Sensitivitäten zu entwickeln oder besonders aufzuzeigen. Und sie ist in der Lage, sinnvolle Diskussionen gerade um die Frage dieser Kurzstreckenverbindungen ins Leben zu rufen und konstruktiv zu führen. Denn wir wissen, alle Verbindungen, die unterhalb von 1000 Kilometer liegen, sind eigentlich sowohl ökologisch wie auch ökonomisch mit Flugzeugen normalerweise nicht sinnvoll.
Also Flugscham macht uns sensibel. Insofern könnte man vielleicht sagen, die ist ein Motor für Innovation.
Ja gut, natürlich stößt sie jetzt nochmal eine neue Debatte um das Fliegen und Alternativen zum Fliegen an. Aber wenn wir wirklich den Flugverkehr klimafreundlich machen wollen und damit eine vollkommen neue Generation von Flugzeugen, von Antrieben entwickeln, dann würde ein höherer CO2-Preis eine sehr viel größere Wirkung entwickeln. Und es gibt ja tatsächlich, vermutlich war das auch Gegenstand des Gesprächs heute Morgen, sehr interessante Entwicklungen bereits. Die gehen vor allem in Richtung Wasserstoff und regenerativ erzeugten Treibstoffen für Flugzeuge in der Kombination auch mit Solarenergie, sogar mit Windantrieben, die in die Flügel integriert sind. Aber das sind Entwicklungen, die stehen noch relativ am Anfang. Die brauchen einen sehr langen Vorlauf und sie sind natürlich auch keine Antwort auf die Frage nach Kurzstreckenflügen, da müssen wir die Bahn ausbauen und attraktiver machen.
Aber Sie haben natürlich völlig recht, das war Thema in dem Gespräch und es wurde gesagt, wir brauchen diese neuen Technologien, wenn die Luftfahrt in der Europäischen Union 2050 klimaneutral sein will. Und da gibt es tatsächlich diese Ideen zu neuen Antriebssystemen, nicht nur Elektromotoren, sondern auch Fliegen mit Wasserstoff, wie Sie sagen. Künstliches Kerosin kann man verwenden aus Algen oder aus synthetischen Stoffen und das alles könnte tatsächlich dann dazu beitragen, dass man umweltfreundlicher fliegen kann. Aber vielleicht ist es am besten, man fliegt tatsächlich weniger.
Ja, das halte ich für einen frommen Wunsch. Natürlich gibt es Flüge, auf die man sagen, gut verzichten kann. Also niemand muss wirklich zum Shoppen am Wochenende nach London oder auf einen Kurzurlaub von 3 Tagen nach Mallorca sagen düsen. Das ist sicher weder eine Notwendigkeit, noch gehört das zu den unveräußerlichen Menschenrechten. Aber der Großteil der Flüge ist entweder berufsbedingt. Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Politik ist globalisiert. Die Wissenschaft ist international. Der Sport, die Kultur, sogar die Familien werden zunehmend globalisiert. Meine beiden Töchter haben beide keine deutschen Ehemänner mehr. Der eine ist Brite, der andere ist Israeli. Das heißt, es gibt objektive Gründe zu fliegen. Das Fliegen ist Teil der Moderne und auch das Bedürfnis, die Welt kennenzulernen, andere Länder kennenzulernen, andere Kulturen einmal selbst zu erleben, halte ich für vollkommen legitim. Und deshalb bin ich weniger dafür, den Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen. Auch das Fliegen ist ja oft gar kein Vergnügen mehr, wenn sie Economy Class fliegen, eingequetscht wie in eine Sardinendose. Das macht ja nicht wirklich Spaß, ja? Sondern wir müssen Alternativen entwickeln, die das Fliegen klimaneutral machen. Und zumal der Flugverkehr weltweit ja enorm wächst, nicht in Europa, aber in Asien, im Nahen und Mittleren Osten.
Gut, ich bin nicht sicher, ob man diese Reisen oder die Familienzusammenführung, die Sie jetzt so ins Feld führen, tatsächlich per Flug machen muss. Man kann natürlich auch mit dem Schiff fahren, man kann auch mit der Eisenbahn fahren, auch weitere Strecken, oder? Ist möglich.
Also wenn Sie nach Amerika
wollen, ich mein, wie Greta jetzt zum Beispiel, also die Segeljacht nimmt?
Ja, die Ökobilanz ist doch gar nicht besser. Das ist doch Selbstbetrug.
Das glaube ich nicht. Das wird zwar kritisiert, aber Sie haben vorgerechnet, dass
Sie brauchen eine Crew, die hin und her fliegt. Das ist ein Hightech. Ja, ich meine, Sie können doch nicht das Volumen, das der internationale Flugverkehr hat. Ich glaube, letztes Jahr
gab es insgesamt. Auf Segelboote verlegen.
Kann man nicht.
Das ist richtig. Das ist richtig. Also insofern denke ich, man muss tatsächlich weniger fliegen. Dabei bleibe ich doch. Oder man muss dann das Fliegen eben so viel teurer machen, dass tatsächlich nur noch diese Flüge dann geflogen werden, die man unbedingt muss. Wie kann man das Fliegen teurer machen? Zum Beispiel durch eine Kerosinsteuer.
Ja, wobei Sie können eine Kerosinsteuer praktisch nicht national einführen. Das Fliegen ist ein internationales Business. Sie haben internationale Fluglinien. Mhm. Also wir brauchen zumindest europäische Regelungen. Aber wenn Sie die Wachstumsraten im Flugverkehr weltweit sehen, dann müssen wir eben auch die anderen Kontinente, die großen Flugländer wie die USA, China, Indien in solche Regelungen mit einbeziehen.
Ja, in der Tat. Der Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat heute ja in der Süddeutschen gesagt, also so eine Kerosinsteuer findet er gar kein gutes Instrument, weil dann eben der Luftverkehr einfach nur in andere Länder verlegt würde.
Also ist ja der europäische Flugverkehr Teil des Emissionshandels, das ist auch richtig. Also man muss sagen, die Zertifikate, Erlaubnisse, CO2 zu emittieren, begrenzen und sie teurer machen. Und das übt einen enormen Innovationsdruck auf die Industrie aus. Wir haben die Luftverkehrsabgabe in Deutschland, die bringt etwa 1 Milliarde. Die könnte man durchaus erhöhen.
Ja. Aber was man muss schon Umweltministerin aufpassen. Auch möchte.
Ja, man muss schon aufpassen. Ich meine, dass Leute, die zu den Kleinverdienern gehören, ein- oder zweimal im Jahr entweder Familienbesuch oder in Urlaub fliegen können, das finde ich, darf man nicht über den Preis verhindern. Ja, dann für unser eins, Leute, die relativ gut verdienen, spielt das keine Rolle, ob ein Flugticket 30 oder 50 Euro teurer ist. Es gibt aber einen Teil der Bevölkerung, den man nicht aus den Augen verlieren darf, sonst wird das Fliegen zu einem reinen Privileg der Wohlhabenden.
Heiko Maas, der Bundesaußenminister, ist zu Gast in Moskau, trifft heute Abend den russischen Außenminister Lavrov, also seinen Amtskollegen. Und das ist schon das fünfte Treffen in diesem Jahr von diesen beiden Außenministern. Hier zu Gast in dieser Stunde Ralf Füchs, 21 Jahre lang Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung und dann jetzt Leiter und Gründer des Thinktanks Zentrum für liberale Moderne in Berlin. Herr Füchs, wie wir wirklich wissen, sind Sie jemand, der mit Werbe für die Demokratie kämpft, immer wieder. Heiko Maas hat jetzt angekündigt, vor allem über die Ostukraine reden zu wollen in Moskau. Sollte er sich aber aus Ihrer Sicht auch für die Ziele der Demonstranten einsetzen, die seit Monaten ja immer wieder auf die Straße gehen in Moskau, um faire Wahlen zu fordern?
Aber ja, ich meine, das sind unsere Grundwerte, für die Menschen da auf die Straße gehen, und zwar mit einem hohen persönlichen Risiko. Es sind bei den letzten drei Demonstrationen insgesamt etwa 2500 Menschen verhaftet worden. Es hat brutale Polizeiübergriffe, Misshandlungen gegeben. Und trotzdem reißen die Demonstrationen nicht ab. Die Protestbereitschaft in der russischen Bevölkerung insgesamt wächst deutlich. Und das Regime Putin sitzt keineswegs so fest im Sattel, wie das so nach außen oft demonstriert wird. Und zu unserer Diplomatie muss aus meiner Sicht ganz selbstverständlich gehören, dass wir für die europäischen Grundwerte und die Menschenrechte eintreten, zu denen sich Russland übrigens verpflichtet hat. Ja, sie wurde gerade wieder die Stimmrechte Russlands im Europarat wiederhergestellt. Und es gibt eine eindeutige Charta des Europarats, die Russland mit unterschrieben hat. So wie sie auch die Charta von Paris unterschrieben haben 1990, mit denen sie die Unverlässlichkeit der Grenzen und die gleiche Souveränität aller europäischen Staaten anerkennen. Also Prinzipien, die der Kreml systematisch verletzt. Und darüber kann der deutsche Außenpolitik nicht hinweggehen.
Es ist natürlich dann so, dass die Gefahr besteht, dass man sagt von russischer Seite aus, die Deutschen dürfen sich nicht in unsere inneren Angelegenheiten einmischen. Es gibt ja jetzt diesen Streit, Russland hat der Deutschen Welle vorgeworfen, zu Protesten in Moskau aufgerufen zu haben. Die Deutsche Welle hat es zurückgewiesen. Aber das russische Parlament hat sogar wohl ein Gremium eingesetzt, das diese Einmischung aus dem Ausland untersuchen soll.
Ich meine, das ist reine Double Speech, also um Orwell zu zitieren. Russland macht eine systematische Propaganda im Westen. Ja, die Einmischung in die amerikanischen Wahlen, die hat jetzt so in den letzten Monaten massiv Schlagzeilen gemacht über die sozialen Medien. Die russischen Staatsmedien wie Russia Today haben eine massive Präsenz in Europa, auch in den USA. In Petersburg steht eine ganze Trollfabrik, ein altes Fabrikgebäude mit mehreren hundert Mitarbeitern, die systematisch über die sozialen Medien, über Facebook und über Twitter Propaganda in den Westen machen, Desinformation, Fake News. Das heißt, Russland nutzt alle Freiheiten aus, die eine liberale Demokratie gewährt. Ja, Medienfreiheit, Redefreiheit, will es aber selbst für das eigene Land verhindern. Ja, im eigenen Land möchte man das Internet zensieren, möchte man ausländische Medien an die Kandare legen. Und dass diese Art von Asymmetrie können wir auf keinen Fall akzeptieren.
Ich bin letztendlich komplett Ihrer Meinung. Trotzdem ist ja die Frage, wenn man eine Demokratiebewegung unterstützen möchte in einem Staat, der eher repressiv auftritt, kann das ja auch letztendlich dazu führen, dass diese Repressionen in dem Staat zunehmen. Denken wir mal an die Ukraine. Die Ukrainer wollten sich an die EU anbinden. Die EU hat die Ukraine stark unterstützt. Aber im Grunde hat auf längere Sicht ja dann die Repression zugenommen.
Dort. Ja, aber was wäre die Schlussfolgerung? Dass wir uns nicht solidarisieren können mit Demokratiebewegungen in autoritären Ländern? Oder dass wir die Ukraine zurückweisen sollen, wenn die Mehrheit der Bevölkerung ein demokratisches, europäisches, modernes Land haben möchte, das kann doch nicht die Konsequenz sein. Das wäre ja sogar nochmal ein Rückfall hinter Helsinki von 1977 mit der Sowjetunion als Menschenrechte und Souveränität als europäische Prinzipien vereinbart worden sind. Und ich halte mich dann im Zweifel an unsere Freunde aus der russischen Bürgerrechtsbewegung, die immer wieder den Westen auffordern, zu seinen Werten zu stehen. Für sie sind wir ein Rückhalt. Ja? Und wenn wir sie im Stich lassen, dann sind sie tatsächlich, sagen, der Repression ausgeliefert.
Das sagt Ralf Füchs vom Zentrum für liberale Moderne. Wir sortieren hier diesen 21. August, diesen Mittwoch. Ralf Füchs vom Zentrum für liberale Moderne ist zu Gast. Und heute Abend wird dieser Mittwoch den Antrittsbesuch des britischen Premierministers Boris Johnson in Berlin bringen. Was will er? Er möchte, dass die EU ihm entgegenkommt in Sachen Brexit und im besten Fall den sogenannten Backstop kippt. Doch das wird die EU kaum tun. Das hat die Kanzlerin Angela Merkel schon mal klargemacht, in sehr konziliantem Ton.
Wir werden natürlich über praktische Lösungen nachdenken. Und ich sage immer, wenn man diese Lösung finden will in nächster Zeit, kann man sie auch in kurzer Zeit finden. Die Europäische Union ist dazu bereit, aber dazu müssen wir das Austrittsabkommen nicht aufmachen. Das ist eine Frage der zukünftigen Beziehung.
Also das Austrittsabkommen soll nicht neu geschnürt werden, sagt sie. Was sagen Sie, Herr Füchs? Sollte die EU Boris Johnson aber nicht doch irgendwie entgegenkommen?
Ja, zumindest der Form nach, finde ich, muss man Offenheit für Gespräche signalisieren. Mich erinnert die jetzige Situation ein bisschen an dieses berühmte Chicken Game. Also zwei Autos fahren mit Vollgas auf eine Schlucht zu und keiner will als erster bremsen. Ja, und ein Brexit, ein No-Deal-Brexit, also ein Austritt der Großbritanniens aus der EU ohne ein Folgeabkommen, das wäre ja für beide Seiten ein Desaster. Insofern muss die EU ein eigenes Interesse haben, jede Möglichkeit auszuloten, doch noch zu einer Vereinbarung zu kommen. Wenn es um die Irlandfrage geht, und das ist ja der Kern dieses sogenannten Backstops. Backstop bedeutet, dass Großbritannien so lange in einer Zollunion mit der Europäischen Union bleibt, bis eine Regelung für die innerirische Grenze gefunden wird. Mhm. Also zwischen der Republik Irland und Nordirland. Und da würde ich Merkel recht geben, sollte man sich darauf konzentrieren, dafür jetzt eine praktische Lösung zu finden, um diesen Knoten aufzulösen.
Ich weiß nicht ganz genau, ob ich wirklich dafür wäre, dass man Boris Johnson entgegenkommt. Denn wenn man das täte, dann würde man ihm ja recht geben mit seiner so ein bisschen erpresserischen Haltung.
Ja, aber am Ende müssen Sie ja sehen, dass man den Worst Case sagen verhindert. Und man muss mit dem Eigensinn der britischen Politik irgendwie umgehen. Also Boris Johnson ist natürlich eine Nummer für sich. Ja, das ist ein Dandy, das ist ein Spieler.
Und er würde dann einen großen Erfolg einfahren.
Ja, aber nur um zu verhindern, dass Johnson einen Erfolg hat, kann man doch nicht.
Naja, er steht ja für viele, für eine Art von populistischer Politik, aber der man dann auch sozusagen Recht geben würde. Es gäbe ja noch eine andere Möglichkeit. Man könnte ja hoffen, dass vielleicht doch ein Parlament in Großbritannien sich dazu bereit erklärt, die ganze Sache nochmal zu verschieben, dass man sich nochmal Zeit nimmt, dass man das Abkommen so aushandelt, dass es dann auch wirklich steht und dass es dann eine Backstop-Lösung nicht mehr braucht. Weil das ist ja die Notfalllösung, die nur in Kraft tritt, wenn das Abkommen in einer Übergangsphase noch nicht völlig.
Aber jetzt sprechen Sie selbst von Neuverhandlungen. So weit würde ich gar nicht gehen. Ich glaube nicht, dass Neuverhandlungen zu einem substanziell anderen Ergebnis führen könnten.
Aber der Backstop kommt ja nur in Kraft, solange die Verträge noch nicht geschlossen sind. Das ist ja das sozusagen auch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht absurd.
Ja, es würde daran ja noch Zeit geben, nach dem Austritt Großbritanniens gäbe es ja dann nochmal eine Verhandlungsperiode, vor allem über diese Frage Zollunion.
Genau.
Insofern könnte man das vielleicht voneinander entkoppeln, diese beiden Fragen. Aber ich würde nicht darauf spekulieren, das ist ja umgekehrt eine Erpressungspolitik. Der Begriff führt, glaube ich, nicht weiter. Also Johnson versucht, die EU zu erpressen, die EU versucht, das britische Parlament zu erpressen. Das ist ein riskantes Spiel. Ja, ich meine, Großbritannien ist unser Verbündeter. Wir haben alles Interesse an einem guten Verhältnis zu Großbritannien, auch nach einem EU-Austritt, den ich selbst zutiefst bedauere, aus unterschiedlichen Gründen. Und ich finde, eine solche Haltung müsste man jetzt an den Tag legen, statt sich immer tiefer in diese Art von gegenseitiger Druckpolitik zu begeben. Es gibt natürlich auch Kräfte in der EU, die finden es eher gut, dass Großbritannien geht. Ich bin mir nicht so sicher wie Macron, denkt, weil das ihr eigenes Gewicht erhöht oder weil sie insgesamt mit diesem angelsächsischen Liberalismus ihre Probleme haben. Aber das kann nicht unsere Auffassung sein.
Und das natürlich würde ich muss auch man nicht wissen, ob das Macrons Auffassung wirklich ist.
Ja, natürlich.
Meinen Sie?
Frankreich hatte immer ein sehr ambivalentes Verhältnis.
Aber auch zu Deutschland. Aber das war ja das europäische Projekt, dass man sich eben zusammengeschlossen hat und gesagt hat, wir arbeiten
zusammen. Aber deshalb müssen
wir
eben alles daran setzen, dass wir die bestmögliche Lösung in dieser verfahrenen Situation jetzt mit Großbritannien finden. Und das setzt zumindest Gesprächsbereitschaft. Ich meine, die Briten müssen jetzt mal wirklich und Boris Johnson sagen, was sie konkret wollen. Das ist, war immer das Problem.
Ja, aber ich glaube, das ist sehr klar. Sie wollen, dass der Backstop gekippt wird.
Ja, aber sie wissen natürlich, dass sie eine Lösung brauchen für die Irland-Frage, weil sonst das Friedensabkommen
genau,
möglicherweise in die Luft fliegt.
Genau, das ist ja der Punkt, warum die EU daran festhalten will.
Ja, es besteht die Gefahr, dass die Gewalt wieder von vorne losgeht in Nordirland. Und das muss man auf jeden Fall verhindern. Und deshalb finde ich es richtig, sich auf diese Frage jetzt zu konzentrieren und zu sehen, ob man dafür eine konstruktive Lösung findet.
Also heute Abend kommt Boris Johnson nach Berlin und dann werden wir hören, welche konstruktive Lösung gefunden werden kann. Herr Füchs, wir gucken jetzt mal ins Internet. Wir gucken den YouTuber Riso an, den Mann mit den blauen Haaren. Wir kennen ihn, der ist ja bekannt geworden mit dem Video CDU zerstören. Und jetzt hat er wieder von sich reden gemacht, ist als Gast aufgetreten beim YouTube-Kanal Space Frogs und hat sich über Journalisten geäußert.
Journalisten sind teilweise so dumm. Die FAZ hat mich angefragt und gesagt, kannst du ein Statement dazu abgeben? Ich sag, ey Diggi, worum geht's überhaupt? Als ob du davon ausgehen kannst, dass ich einen Artikel gelesen habe. So. Und dann hat es mich so getriggert. Und ich sag, ja, dann sag doch mal, was steht im Artikel? Ja, weil das sind ja Leute geflogen. Ich sag, ja, was habe ich damit zu tun? Ja, die Leute waren ja auch in deinem Video. Ich sag, das ist so, wie wenn du Lars Klingbeil fragst, ey, die Merkel ist ja nach Harvard geflogen, um sich einen Doktortitel abzuholen. Lars Klingbeil, was sagen Sie dazu? Weil Sie sind ja in einer Koalition. Ja, really? Really, FAZ?
Also, Sie schmunzeln. Da kommt dieser Satz vor, insgesamt Journalisten seien ja teilweise so dumm und das könne er nicht verstehen, diese Sache, Anfrage von der FAZ und so. Wir haben uns heute früh gefragt, in der Redaktionskonferenz, sollen wir darüber sprechen, sollen wir nicht. Wir haben uns also jetzt dafür entschieden, sollte man das tun oder sollte man auf diese Art der Journalistenschelte erst gar nicht eingehen?
Naja, ich habe mir tatsächlich das Video heute Morgen angeguckt, was ich sonst nicht gemacht hätte. Mhm. Und ich fand es extrem klamaukig. Mhm. Ja, da sind so zwei Spätpubertierende auf Speed, so, ja, mehr oder weniger schlagfertig. Die meiste Zeit zerfetzen sie ja die Bildzeitung, macht sich über Heidi Klum-Stories und so weiter her. Und dass nicht nur Männer ein Recht auf Orgasmus haben, was so in der Rubrik Aufklärung bei der Bildzeitung sein Feld, das kann man natürlich alles machen und nebenbei kriegt dann auch noch die FAZ ihr Fett weg und da fällt dieser schöne Satz, als ob man von mir erwarten könnte, dass ich diesen Artikel gelesen habe.
Hätte,
ja. Ich lese keine Zeitung. Ja, das ist sozusagen ein offensives Statement von diesen beiden Jungs da. Er lesen keine Zeitung. Und das ganze Ding ist so aufgezogen, dass sich die Generation YouTube lustig macht.
Über die alten Medien.
Die alten Leute, die dir an den alten Medien kleben. Genau. Und ich finde, auf sowas muss man jetzt wirklich nicht bierernst reagieren.
Bierernst nicht, aber wir hören gleich nochmal einen kleinen Ausschnitt.
Ey, ich komme nicht klar.
Also,
wer liest das? Wer kauft das? Wer unterstützt das finanziell? So ein moralisch degenerierter... Alter, ich komme nicht klar. Ey, ich bin so froh, dass das kein Teil von meinem Leben ist, dass diese ganze Printwelt ganz fern von mir ist.
Genau. Ja, die ganze Printwelt soll ganz fern sein von seinem Leben. Der Deutsche Journalistenverband hat da eine Pressemitteilung aber rausgegeben und die war relativ, not amused. Da wurde sozusagen, ich glaube, von hetzerischen Worten oder so gesprochen.
Finde ich unsouverän.
Und das ist dann ja auch zurückgenommen worden.
Finde ich unsouverän. Ich meine, das ist ja natürlich noch schlimmer. Erst geht man mit so einer beleidigten Stellungnahme raus und dann zieht man sie dann wieder zurück. Das ist sowas von unprofessionell. Da würde jetzt wieder Rezo den nächsten Scherz
draus machen.
Ich hab's euch doch gesagt, die können mit diesen neuen Medien überhaupt nicht umgehen. So. Ja.
Gut. Okay.
Quod erat demonstrandum.
Ralf Füchs hier zu Gast in Studio 9. Olaf Scholz hatte zuerst gesagt, er hat gar keine Zeit, als Bundesfinanzminister auch SPD-Chef noch zu werden. Jetzt kandidiert er für diesen Posten doch und das nicht alleine, sondern mit der Brandenburger Abgeordneten Clara Geiwitz. Ja, ich sage den Namen falsch. Ich musste zugeben, ich musste den erst lernen. Gerade in dieser Minute stellen die beiden sich in Berlin als Tandem vor. Und zuvor hat Olaf Scholz gesagt:
Ich finde das sehr gut, dass wir den Weg geöffnet haben dafür, dass Männer und Frauen zusammen kandidieren können. Und ich glaube, dass das auch etwas Neues ist.
Aber so neu, Herr Füchs, ist das nicht, oder?
Ja, die Grünen haben das ja von Anfang an praktiziert. Die berühmte Doppelspitze, sogar eine Zeit lang eine Dreifachspitze, da war ich auch mal beteiligt.
Ja, Sie haben Erfahrung.
Ja, ich habe Erfahrung, freudvolle und leidvolle.
Okay, das werden Sie uns gleich erzählen, hoffe ich. Aber Frau Schmidt-Matern, Barbara Schmidt-Matern ist uns jetzt zugeschaltet aus dem Hauptstadtstudio. Und Frau Schmidt-Matern, Sie haben diese Vorstellung des Tandems gerade erlebt. Wie war denn die Stimmung zwischen den beiden?
Aufgeräumt, würde ich sagen. Da ergänzen sich zwei schon sehr gut. Da gab es jetzt keine großen Witzeleien untereinander oder vielleicht auch ein bisschen selbstironisches Spiel, das, wie man es vielleicht bei anderen Politiker, auch Politikertypen erwarten könnte, sondern diese beiden, Katja Geiwitz und Olaf Scholz, die sind vom Politikertypus her nüchtern, zugewandt, aber sehr einander. Und so wie sie jetzt in diesen vergangenen 45 Minuten den Eindruck erweckt haben, passen die gut zusammen. Natürlich wurde Katja Geiwitz auch danach gefragt, ob sie jetzt so eine Art Rolle des Underdogs einnimmt gegen dieses politische Schwergewicht, den Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Und da hat sie folgendermaßen geantwortet, indem sie aufgelistet hat, was die Öffentlichkeit, was die Medien der SPD immer vorwerfen. Wo bleibt denn da die Erneuerung, sagt sie. Und dann gibt sie die folgende Antwort.
Wenn jetzt zwei Mitglieder des Bundeskabinetts angetreten werden, hätten wahrscheinlich die einen oder anderen Journalisten geschrieben, wo bleibt die Erneuerung? Wenn Olaf Scholz mit Clara Geiwitz antritt, sagen sie ja, das ist offensichtlich das dekorative Salatblatt an seiner Seite. Und wenn zwei unbekannte Menschen antreten, dann wird kommentiert, dass sich keiner von vorne traut und dass es ja irgendwie offensichtlich nur Unbekannte im Rennen sind. Also ich glaube, die Kombination aus einem Menschen, der in der Bundesregierung Verantwortung trägt und jemanden, der etwas freier auch einfach das Ohr in die Partei halten kann, ist für die Partei und die SPD, glaube ich, gar keine schlechte.
Ja, also da setzt sie auf den einen Punkt, wo Olaf Scholz möglicherweise oder oft auch gerade an der Basis wieder oft vorgeworfen wird, er könne das Herz der Partei nicht so richtig erreichen. Da versucht Katja Geiwitz jetzt natürlich mit ihrer mehr landespolitischen, dadurch auch mehr kommunal verankerten Erfahrung zu punkten und sagt, wir können uns gemeinsam hier um das jetzt, wir können gemeinsam das ausstrahlen, was die SPD wieder nach vorne bringen soll. Olaf Scholz hat dann als Verstärkung sozusagen für dieses Argument noch eine neue Online-Umfrage der Sozialdemokraten herangezogen, die ergeben hat, dass die meisten Basismitglieder Antworten haben wollen auf die Klimakrise oder auf die Spaltung der Gesellschaft, auch auf die Frage, wie könnte denn die SPD wieder mehr eigenständiges Profil gewinnen. Und die Frage zur Großen Koalition, die wurde erst auf Platz 21 gewählt von den fünf wichtigsten oder von den wichtigsten Fragen, die die SPD-Mitglieder im Moment umtreiben. Und das nimmt dieses Kandidatenduo jetzt als Indiz dafür, dass die Leute eben mehr Sachinhalte, mehr Themen, Antworten von der SPD haben wollen, als die Frage um den Zustand der Großen Koalition hier in Berlin.
Vielen Dank, Barbara Schmidt-Matern ins Hauptstadtstudio für diese Einschätzungen. Und Ralf Füchs, jetzt war es natürlich interessant. Clara Geiwitz sagt, sie will nicht das dekorative Salatblatt sein.
Schön,
und das ist sie auch nicht. Aber das wäre jetzt genau die Frage, wenn man mit solchen Doppelspitzen, Trippelspitzen umgeht. Ist es dann nicht so, dass einer tatsächlich der Leitwolf oder die Leitwölfin ist und der andere eher vielleicht nicht Dekoration, aber doch ein bisschen weniger Macht hat?
Kann sein, muss aber nicht sein. Wenn man auf die gegenwärtige grüne Doppelspitze, also Bundesvorstand,
Annalena Baerbock guckt,
dann hat man
Herr
nicht
Habeck,
den Eindruck, dass die Annalena Baerbock die Leichtmatrosin ist und Habeck der Kapitän. Das ist schon eine sehr selbstbewusste junge Frau, auch wenn sie noch nicht so viel politische Erfahrung hat.
Also es hängt immer stark
sehr,
von den Personen ab.
Sehr stark, genau. Ja. Das, ob so eine Doppelspitze funktioniert oder nicht, hängt extrem davon ab, ob die Chemie stimmt, ob man sich gegenseitig genügend Raum lässt, ob man den gemeinsamen Erfolg sucht oder ob eben doch Konkurrenz und Misstrauen und Eifersucht und Kompetenzgerangel dominieren. Im ersten Fall kann das tatsächlich zu einem Zuwachs an Kompetenz und an Ausstrahlung sagen führen. Im zweiten Fall kann es die Hölle sein.
Also Olaf Scholz hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, alleine anzutreten. Ich habe mich gefragt, ob er das nicht doch lieber hätte tun sollen. Was meinen Sie?
Ja, erstens hat er sich offensichtlich nicht getraut. Ja, aus, ich denke, einem Kalkül heraus, dass er bessere Chancen hat in einem Tandem mit einer Frau. Das ist heute schon ein schlagkräftiges Argument. Und mit einer Frau aus dem Osten. Auch das erweitert natürlich das mögliche Unterstützerspektrum für dieses Duo. Und ich hatte mal Gelegenheit, Clara Geiwitz vor gar nicht allzu langer Zeit ein bisschen genauer kennenzulernen. Das ist schon eine beeindruckende Frau, sehr geradeaus, sehr geerdet, aber doch auch mit so einem gewissen Mutterwitz. Also wenn sie sagt, ich bin nicht das dekorative Salatblatt. Mhm. Das kann schon sein, dass die
dass das eine ganz gute Mischung
ergibt, ist und dass sie einfach in diese Rolle hineinwächst. Das muss sie natürlich. Ich meine, Scholz, klar, kommt aus einer anderen Spielklasse, aber man kann sich entwickeln.
Und wir surfen gleich nach den Nachrichten nach Brandenburg, besuchen da das Theater am Rand. Das ist Deutschlands östlichstes Theater im Oderbruch. Da kommen 25.000 Besucher im Jahr. Ralf Füchs war hier zu Gast in dieser Stunde. Herr Füchs, Sie kennen es nicht, haben Sie mir eben schon gesagt. Aber Kultur ist natürlich ein Faktor, der gerade in Gebieten wie in Brandenburg ganz wichtig ist, weil Menschen zusammenkommen, ins Gespräch kommen, was Schönes gemeinsam erleben, oder?
Ja, Kultur ist ein Medium und vor allem Theater der Selbstverständigung über die Welt und über sich selbst. Und es ist natürlich auch ein Bindemittel für solche Regionen, die eher strukturschwach sind, die von Abwanderung dann geprägt sind.
Ja.
Da kann ein Theater wirklich das Zentrum des Gemeinschaftslebens sein.
Ja, und das sagen auch diese beiden Macher dieses Theaters am Rand. Danke, dass Sie hier waren, Herr Füchs.
Sehr gerne.